Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden.
So klingt ein britischer König im deutschen Parlament. Heute die Rede von Charles III. Im Bundestag. Durchaus ein historischer Augenblick, zumindest ein Highlight der deutsch-britischen Beziehungen. Wir berichten aus Berlin und damit willkommen zu dieser Sendung. Für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Vor dem royalen Appetithappen wollen wir jedoch beginnen mit dem innenpolitischen Schwarzbrot. Und hier sorgte den ganzen Tag über auf vielen Ebenen das nächtliche Scheitern der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst für reichlich Gesprächsstoff. Denn eins ist klar, sollten die jetzt anberaumten Schlichtungen scheitern, droht der Republik nach Ostern der Stillstand. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Es hätte eigentlich anders laufen sollen nach dem großen bundesweiten Warnstreik am vergangenen Montag. Darauf hatten alle Tarifpartner für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gesetzt. Doch nach 3 Tagen intensiver Verhandlungen machte sich vergangene Nacht Ernüchterung breit.
Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen,
erklärte Verdi-Chef Frank Wernicke kurz nach Mitternacht und stufte damit die Verhandlungen als gescheitert ein. Denn sowohl bei dem von den Gewerkschaften geforderten Mindestbetrag von 500 Euro pro Monat als auch bei der Forderung, die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst um 10,5% anzuheben, gab es auch am 3. Verhandlungstag keine Annäherung.
Wir hätten uns ausdrücklich gewünscht, heute, morgen oder wann auch immer weitermachen zu können. Denn die Brücke, die wir geschlagen haben, ist keine gewesen, die man hätte nicht begehen können. Insoweit steht uns die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben,
erwiderte die Verhandlungsführerin der Kommunen Katja Welge, Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen. Die kommunalen Arbeitgeber, aber auch der Bund, hatten die Forderungen der Gewerkschaften als insgesamt nicht finanzierbar zurückgewiesen.
Wir wären bereit gewesen, 8% Erhöhung zu zahlen bei einem Mindestbetrag von 300 Euro und zusätzlich 3.000 Euro Inflationsausgleichspauschale. Das wäre steuerfrei gewesen,
erklärte Innenministerin Nancy Faeser, die das Scheitern der Verhandlungen bedauerte. Die Gewerkschaften müssten Reallohnverluste verhindern und für einen nachhaltigen Inflationsausgleich streiten. Das sei von Anfang an klar gewesen, betonte der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Ulrich Silberbach. Aber dazu sei die Arbeitgeberseite nicht bereit gewesen. Jetzt soll ein Schlichtungsverfahren den Streit lösen, zu dem Innenministerin Nancy Faeser unmittelbar nach dem Scheitern der Verhandlungen aufgerufen hat. Damit ist das weitere Verfahren erst einmal festgelegt. Die noch zu bildende Schlichtungskommission hat Zeit, bis Mitte April einen Einigungsvorschlag für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen vorzulegen. Als Vorsitzender der Schlichtungskommission wurde der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbrat für die Arbeitgeberseite und für die Gewerkschaften der ehemalige Bremer Staatsrat Hans-Henning Lühr ernannt. Die Schlichtungskommission wird ihre Arbeit bereits in der kommenden Woche am 6. April aufnehmen. Die Schlichtung geht mit einer Friedenspflicht für die Tarifparteien einher, sodass weitere Streiks rund um die Ostertage ausgeschlossen sind. Am Nachmittag begründete Verdi-Chef Frank Wernicke noch einmal die wesentlichen Gründe für das Scheitern. So hätten die Arbeitgeber am Verhandlungstisch auch nur 7 und keine 8% Lohnerhöhungen angeboten. Und das bei einer Laufzeit von über 24 Monaten. Aber ein Plus von 3,5% pro Jahr bleibe weit hinter den Preissteigerungen zurück und sei damit völlig inakzeptabel. Jetzt müsse man aber das Schlichtungsergebnis abwarten.
Wir gehen mit dem Ziel in diese Schlichtung rein, zu einer Verständigung zu kommen. Falls das Wiedererwarten nicht der Fall sein sollte, müssten wir die Lage bewerten, irgendwann dann in der 2. Aprilhälfte.
Über das Schlichtungsergebnis, das nicht mehr als eine Empfehlung sein wird, müssen die Tarifpartner jedoch erneut verhandeln, um zu einem Abschluss zu gelangen.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin unser Korrespondent Volker Findhammer. Trotz des hohen Gastes aus Großbritannien heute ein volles Programm im Bundestag. Auf mehr als 13 Stunden wurde die Plenarsitzung anberaumt. Es gibt zahlreiche Debatten und Abstimmungen, aber im Mittelpunkt der politischen Diskussion stehen auch heute weiter die mühsam errungenen Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Nur unter Mühe gelingt es der Ampel derzeit, die Geschlossenheit nach außen zu wahren. Die Opposition wittert Morgenluft. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Auch nach der grundsätzlichen Verständigung im Koalitionsausschuss geht die Deutungsdebatte über die erzielten Ergebnisse vor allem zwischen FDP und Grünen weiter. So wies heute FDP-Generalsekretär Bijan Djezrai Forderungen des Koalitionspartners zurück, beim Klimaschutz noch einmal nachzubessern. Schließlich habe man auch bei diesem Thema viel erreicht, sagte Djezrai den Sendern RTL und NTV.
Wir haben hier sehr, sehr viele Themen intensiv behandelt. Deswegen aus meiner Sicht besteht auch nicht die Notwendigkeit, jetzt eine Nachspiel hier zu haben.
Laut Koalitionsausschuss sollen die bisherigen Sektor-Klimaziele für einzelne Bereiche wie Landwirtschaft, Industrie oder auch Verkehr aufgeweicht werden. Künftig soll es stattdessen möglich sein, die Ergebnisse der einzelnen Sektoren untereinander zu verrechnen. Umweltschützer werfen der Ampel deshalb vor, damit das Klimaschutzgesetz faktisch zu entkernen. Im Deutschlandfunk betonte Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen heute Morgen auch akuten Nachbesserungsbedarf.
Es ist ja bekannt und es haben wir auch deutlich gemacht, dass es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, für den Klimaschutz noch hätte mehr sein müssen, damit wir auf den 1,5-Grad-Pfad auch in Deutschland wirklich kommen. Das haben wir noch nicht erreicht und deswegen werden wir in einigen Bereichen eben auch weiter uns den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie wir die Emissionen deutlich runterbekommen.
Ohnehin müssen sich die Grünen weiterhin den Vorwurf gefallen lassen, schlecht verhandelt zu haben. Denn auch beim beschleunigten Straßenbau konnte sich die FDP durchsetzen. 144 Autobahnprojekte sollen demnach schneller umgesetzt werden können. Das aber sei kein einseitiger Erfolg für die Liberalen, betonte ebenfalls im Deutschlandfunk der FDP-Verkehrspolitiker Valentin Abel.
Der Ausbau der 144 Autobahnprojekte mit der Kopplung an einen verstärkten Ausbau der Solarerzeugung an diesen Strecken ist etwas, wo man, glaube ich, gesehen hat, dass beide Parteien hier mit einem Erfolg rauskommen können. Und ich glaube, auch beide Parteien hier wirklich Erfolge erreicht haben.
Doch nicht zuletzt Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hatte nach dem Koalitionsausschuss gerade für die Bereiche Klimaschutz und Verkehr von schmerzhaften Zugeständnissen ihrer Partei gesprochen. Doch offenbar wird diese Bewertung nicht von allen Grünen geteilt. Denn bei Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck klang das gestern Abend im ZDF-Heute-Journal so.
Selbst wenn es so wäre, dass die Grünen nachgegeben hätten, was ich an vielen Stellen anders bewerten würde, selbst wenn es so wäre, wäre das so schlimm? Ist es nicht vielmehr so, dass irgendjemand ja mal einen halben Schritt auf die anderen zugehen müsste? Und ist es nicht vielmehr so, dass man vielleicht sogar fast stolz darauf sein kann, dass wir die Kraft haben, eine Regierung wieder mit zum Arbeiten zu bringen?
Doch absehbar ist, die Ampel bewegt sich weiter in schwierigem Fahrwasser. Denn zum einen müssen die Beschlüsse des Koalitionsausschusses nun umgesetzt werden. Da könnte es im Detail wieder neuen Streit geben, warnt auch FDP-Politiker Abel.
Der Koalitionsausschuss hat jetzt eine Richtung vorgegeben. Es wird jetzt darauf ankommen, diese Ergebnisse des Koalitionsausschusses in Gesetze umzumünzen. Und da werden wir natürlich innerhalb der Ampel um die Details feilschen.
Zum anderen steht aber auch noch die Einigung über den Haushalt 2024 an. Hier aber liegen die Vorstellungen innerhalb der Ampel ebenfalls weit auseinander. Oder wie es der FDP-Generalsekretär heute formulierte, in der Bundesregierung gäbe es weiterhin kein gemeinsames Verständnis über die finanzpolitische Realität im Land.
Ein Bericht von Jörg Münchenberg. Für den Kanzler und seine Koalitionäre war nach den anstrengenden Tagen der Ampelverhandlungen heute der Besuch des noch ungekrönten britischen Königs eine willkommene Ablenkung vom nüchternen innenpolitischen Alltag. Und Charles III. Enttäuschte die Erwartungen nicht. Er präsentierte bei seinem Auftritt im Bundestag ein Musterbeispiel für gelungene Rhetorik und britischen Humor. Frank Capellan berichtet.
Es ist ein großer Ehre, heute bei Ihnen zu sein.
Und es ist ein großer Moment für den Deutschen Bundestag. Der Saal ist voll, der Kanzler mit komplettem Kabinett vertreten. Joachim Gauck und Christian Wulff sitzen als frühere Staatsoberhäupter auf der Ehrentribüne. Ein König unter der Kuppel, das gibt es nicht alle Tage.
Die ikonische Glaskuppel ist ein Symbol für die Transparenz des Parlaments.
Es war ein britischer Architekt. Norman Fosters Kuppel ist das Wahrzeichen des Deutschen Bundestages.
Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat Sinn für Symbolik, als sie King Charles und Gemahlin Camilla Punkt 12 im Parlament empfängt. Es ist ein herzlicher Besuch. Zum Volkstrauertag 2020 hat er schon einmal hier gesprochen. Diesmal geht es wiederum um den Krieg, um die dunklen Seiten der gemeinsamen Geschichte. Vor allem aber stellt er die deutsch-britische Freundschaft in den Mittelpunkt, die auch der im letzten Jahr verstorbenen Queen so wichtig war.
Meine Mutter wusste, welche enorme Errungenschaft diese Versöhnung bedeutete. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich einen besonderen Platz im Herzen der Deutschen Roboter.
Blumengebinde zieren die Tische der Stenografen, Bundespräsident Steinmeier und Frau lauschen dem Thronfolger, der Kanzler, der Präsident des Verfassungsgerichtes. Charles kommt als Botschafter seiner Regierung. Der Brexit konnte den engen Beziehungen beider Länder nichts anhaben. Das ist seine Botschaft, auch die von Sozialdemokratin Bärbel Baas.
Großbritannien wurde uns Deutschen zum Freund und unterstützte die Wiedervereinigung. Auch das vergessen wir nie.
King Charles erinnert an die Verantwortung beider Länder bei der Hilfe für die Ukraine. Größte Geberländer, militärische Unterstützer. Wir sind erschüttert von Leid und Zerstörung.
Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine.
Der König spricht überwiegend Deutsch, nur hin und wieder switcht er ins Englische und er zeigt feinen Sinn für Humor. Der Monarch sorgt für Heiterkeit im Hohen Haus.
In den letzten 50 Jahren haben wir viel zusammen gelacht, sowohl übereinander als auch miteinander. Und während Miss Sophie's the same procedure as every year, James, hoffentlich kein korrektes Bild des modernen Großbritannien vermittelt, gehört es doch, wie ich weiß, zu einem deutschen frohen neuen Jahr.
Dinner for One ist den Briten allerdings weitgehend fremd. Die Leidenschaft für den Fußball aber teilen sie mit den Deutschen.
Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da besonders an Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften.
Etwas ernster spricht er dann wieder über den Klimawandel, fordert Deutschland und Großbritannien dazu auf, gemeinsame Anstrengungen fortzusetzen.
Today the United Kingdom and Germany are Europe's two largest producers of power from offshore wind.
Die größten Produzenten von Strom aus Offshore-Windkraftanlagen, das kann sich doch sehen lassen, meint der König. Lassen Sie uns da weitermachen im gemeinsamen Kampf für eine bessere Zukunft.
Unsere gemeinsamen Zukunft verlangen von uns nichts Geringeres.
Frank Capellan. Und zum Besuch des britischen Königs in Deutschland können Sie auch einen Kommentar im Deutschlandfunk hören um 19.05 Uhr. Die Meinung unserer London-Korrespondentin Christine Heuer. Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein sicheres Land, auch wenn Krimiserien im Vorabendprogramm ein anderes Bild vermitteln, sind Raub, Mord und Totschlag in deutschen Gemeinden eher selten. Und dennoch macht die heute vorgestellte polizeiliche Kriminalstatistik den zuständigen Behörden durchaus Sorgen. Denn zum ersten Mal seit 5 Jahren ist die Zahl der Straftaten wieder deutlich gestiegen. Aus Berlin Dirk Oliver Heckmann.
Für das Jahr 2022 weist die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, rund 5,6 Millionen Straftaten aus. Das sind 11,5% mehr als im Vorjahr. Ein Grund für die niedrigeren Zahlen in den vergangenen Jahren waren die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Aber auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl der Straftaten an um insgesamt 3,5%. Innenministerin Nancy Faeser.
Das ist ein deutlicher Anstieg. Wir sehen, in welchen Bereichen
wir handeln müssen. Und trotzdem gilt weiterhin, wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land.
Kinder sind nicht nur Opfer von Straftaten, auch unter den Tatverdächtigen sind jetzt mehr Personen unter 14 Jahren. Hier gab es verglichen mit dem Vorjahr einen Anstieg von mehr als einem Drittel. Neu ist, Kinder und Jugendliche teilen, oft ohne Kenntnis eines strafrechtlichen Hintergrundes, Kinder- und Jugendpornografische Bilder und Videos über soziale Medien und verbreiten sie somit. Der Anteil der unter 18-jährigen Tatverdächtigen liegt bei diesem Delikt bei über 41%. Über 780.000 Tatverdächtige besitzen keinen deutschen Pass. Darunter sind auch gut 300.000 zugewanderte Personen, also Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge oder Personen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Jugendliche begingen seit jeher die meisten Straftaten pro Kopf. Darauf wies BKA-Präsident München. Das Risiko, kriminell zu werden, werde gesteigert durch ökonomische Aspekte, eigene Gewalterfahrungen oder Stressbelastungen wie der Corona-Pandemie. Diese Faktoren betreffen nicht deutsche Kinder und Jugendliche besonders stark, insbesondere solche, die etwa aus der Ukraine oder aus Bürgerkriegsländern nach Deutschland geflohen seien.
Gerade diese vulnerablen Altersgruppen sind unter den zugewanderten Geflüchteten besonders zahlreich vertreten. Von den rund 1,1 Millionen seit letzten Jahr Februar aus der Ukraine nach Deutschland Geflüchteten sind etwa 35% im Alter von unter 18 Jahren. Und das sehen wir jetzt auch in der PKS.
Die negative Entwicklung sei allerdings nicht automatisch alarmierend. Auch 2015-16 habe man eine solche Entwicklung beobachtet, die in den Folgejahren aber wieder zurückgegangen sei. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trom monierte gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, die Ampel dürfe sich auf dem Feld der Ausländerkriminalität nicht der Realität verweigern.
Nur wenn man ein Problem auch erkennt und annimmt, dann ist man in der Lage, auch das Problem zu lösen. Und dazu gehört einfach dazu, dass die völlig ungesteuerte Migrationspolitik der Ampelkoalition auch dazu führt, dass natürlich auf der anderen Seite entsprechende Straftaten deutlich zunehmen.
Auch bei der Verbreitung von kinderpornografischem Material sehe die Bundesregierung tatenlos zu. Insbesondere FDP und Grüne weigerten sich, eine Mindestspeicherdauer für Internetverbindungsdaten einzuführen.
Dies ist nicht mehr verantwortbar. Ich fordere die Ampel auf, sich endlich hier zu einigen und den Ermittlungsbehörden die Werkzeuge an die Hand geben, die die schlimmen Verbrechen bei der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte endlich bekämpfen.
Ein Bericht von Dirk Oliver Heckmann zur aktuellen Kriminalstatistik. Atomkraft, nein danke. Dieser Slogan der Anti-Atom-Bewegung war populär in den 80er Jahren. Nun im Jahr 2023 wird diese Forderung erfüllt. In wenigen Tagen, am 15. April, werden die drei bundesweit noch verbliebenen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet. Ein Schritt, der im Ausland mit Interesse verfolgt wird, stellenweise für Kopfschütteln sorgt, aber auch durchaus für Bewunderung. Heute ging die zuständige Ministerin noch einmal vor die Presse. Michael Weidemann hat der Bundesumweltministerin zugehört.
Kein Triumphgefühl, keine Euphorie. Das bevorstehende Ende der letzten Atommeiler in Deutschland begleitet Steffi Lemke mit auffallender Zurückhaltung. Dies ist nicht das Ende aller Probleme, die die Kernenergie aufgeworfen hat, lautet die Botschaft der Bundesumweltministerin. Und wer jetzt erneut die Debatte um weitere Laufzeitverlängerungen eröffne, sei rückwärtsgewandt und habe die Problematik der umstrittenen Technologie immer noch nicht erkannt.
Atomkraft ist und es bleibt eine Hochrisikotechnologie und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar. Deshalb macht der Atomausstieg unser Land sicherer und er vermeidet weiteren Atommüll.
Jetzt gehe es vor allem darum, die abgeschalteten Atomkraftwerke zu demontieren. 10 bis 15 Jahre dauert es, bis ein AKW-Standort restlos abgetragen ist. Erst drei der einst am Netz befindlichen deutschen Meiler sind soweit verschwunden. Über 30 dagegen müssen noch zurückgebaut werden und produzieren dabei gigantische Mengen an strahlendem Müll. Allein ins niedersächsische Zwischenlager Schacht Konrad sollen 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle verbracht werden. Und die Suche nach einem Endlager geht weiter. Das Abschalten der letzten drei deutschen Meiler Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland könne dabei helfen, betont die Grünen-Politikerin.
Für die Akzeptanz der Endlagersuche ist der Atomausstieg und die Begrenzung des radioaktiven Potenzials und des Atommülls wichtig. Die Menschen vertrauen darauf und sie müssen sich deshalb auch darauf verlassen können, dass die Mengen an Atommüll, für die die Endlagersuche ausgelegt ist, auch die Müllmengen sind, die letztendlich eingelagert werden.
Allein die Abfälle, die in den deutschen Atomkraftwerken angefallen sind, würden noch für etwa 30.000 Generationen nach uns gefährlich sein, so Lemke. Und auch aktuell lauern durchaus noch akute Gefahren, etwa die, die von Alt-AKWs in unseren Nachbarstaaten ausgehen. Oder durch das besondere Risiko, das die nuklearen Kraftwerke im Kriegsgebiet Ukraine bedeuten. Dass die Entscheidung, wenigstens in Deutschland auszusteigen, schon in der Ära Merkel getroffen wurde, erkennt die Umweltministerin zwar an. Konsequent umgesetzt worden sei das allerdings nicht.
Wir räumen gegenwärtig auf, was Vorgängerregierungen versäumt haben, durch die bewusste und politische Blockade des Ausbaus der Erneuerbaren. Wir könnten wesentlich weiter sein, was den Anteil der Erneuerbaren am Strommix, am Wärmemix anbetrifft. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Versäumnisse aufzuarbeiten.
Um den Debatten über die Versorgungssicherheit in Deutschland die Grundlage entziehen zu können. Für Lemke steht dabei aber schon heute fest, dass die Energieversorgung auch im kommenden Winter nicht gefährdet ist. Die drei letzten Atomkraftwerke, die am 15. April endgültig vom Netz gehen, würden in keinem Fall mehr gebraucht.
Michael Weidemann. Wer seinen ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten will, verzichtet auf den Flieger und nimmt den Zug. Doch jeder Bahnreisende kann viele Geschichten erzählen von Verspätungen, Zugausfällen und defekten Klimaanlagen. Die Deutsche Bahn ist auf vielen Gleisen ein Sanierungsfall. Heute präsentierte das Management aktuelle Zahlen und Bilanzen. Johannes Frevel.
Die Deutsche Bahn war im vergangenen Jahr klar auf Erholungskurs aus der Pandemiekrise. Besonders bei der internationalen Bahnlogistik-Tochter Schenke und im Fernverkehr stiegen die Erlöse deutlich und brachten der Bahn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen ein mit 1,3 Milliarden Euro positives Betriebsergebnis im operativen Geschäft. Weil die Bahn kräftig investiert, stiegen zugleich Abschreibungen sowie Finanzierungskosten. Unter dem Strich drückten diese und weitere Effekte die Bilanz 277 Millionen Euro in die roten Zahlen. 2021 hatte die Bahn noch 911 Millionen Minus erwirtschaftet. Die Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität boome, sagte Bahnchef Richard Lutz. Er kündigte an, in diesem Jahr solle die Pünktlichkeit der Bahn trotz Bauarbeiten wieder deutlich über 70% steigen. 2022 kamen zeitweise 4 von 10 Fernzügen zu spät. Die Bahn erwartet in diesem Jahr erstmals 150 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr. Das wäre mehr als jemals zuvor.
Die Bahnbilanz, vorgestellt von Johannes Frevel. Wer als Journalist in Kriegs- und Krisengebieten arbeitet, lebt in konstanter Gefahr. Aber auch Korrespondenten in autokratischen Ländern sind bedroht, in die Fänge der Staatsmacht zu geraten. Seit Beginn des Krieges ist Moskau einer der heikelsten Standorte für westliche Journalisten. Die Akkreditierung ist nur unter Auflagen zu erhalten. Gewisse Sprach- und Spielregeln sind einzuhalten, sonst droht die Ausweisung. Jetzt wurde ein US-amerikanischer Kollege in Russland unter Spionageverdacht verhaftet. Frank Eichmann.
Im September 1986 wurde in Moskau ein US-Korrespondent vom KGB wegen Spionageverdachts festgenommen und 20 Jahre später gegen einen in den USA inhaftierten Sowjetbürger ausgetauscht. 37 Jahre vergingen bis zum nächsten Fall, soweit offiziell bekannt. Der KGB-Nachfolger FSB verhaftete in der Millionenstadt Jekaterinburg im Ural Evan Gershkovich, seit über 5 Jahren Moskau-Korrespondent des Wall Street Journal.
Bei dem Versuch, geheime Informationen zu erhalten, wurde der ausländische Bürger in Jekaterinburg inhaftiert.
Meldete die Presseabteilung des Inlandsgeheimdienstes, es gehe um Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung. Kurz darauf sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten:
Es gab ja schon eine Erklärung vom FSB. Das Einzige, was ich ergänzen kann, soweit wir wissen, wurde er auf frischer Tat ertappt.
Weitere offizielle Kommentare klangen, als sei in Russland die Unschuldsvermutung abgeschafft oder ausgesetzt. Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums, teilte schriftlich mit: Leider sei dies nicht das erste Mal, dass der Status eines Auslandskorrespondenten, ein Journalistenvisum und eine Akkreditierung von Ausländern im Land verwendet würden, um Aktivitäten zu verschleiern, die nicht Journalismus seien. Der 31-jährige Wall Street Journal-Korrespondent soll in und um Jekaterinburg unter anderem recherchiert haben, wie die Bevölkerung zu den Rekrutierungsbemühungen der Wagner-Gruppe steht. Das ist ein nichtstaatliches Militärunternehmen des Putin-vertrauten Jewgeni Prigozhin, das zurzeit neben der russischen Armee in der Ukraine kämpft. Offiziell sprach der russische Geheimdienst davon, der Journalist habe Informationen über die Aktivitäten eines der Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes gesammelt. Die seit Kriegsbeginn verschärften Mediengesetze erschweren die Berichterstattung über Militärthemen und Militärunternehmen ohnehin erheblich, weil aber unter dem Paragraphen 276 des Strafgesetzbuches ermittelt wird, wegen Spionage, drohen Erwin Gershkovich bis zu 20 Jahre Haft. Der Korrespondent wurde am Nachmittag in geschlossener Sitzung vor das Moskauer Bezirksgericht in Lefortowo gestellt. Er plädierte nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS auf nicht schuldig. Das Gericht ordnete dennoch eine zunächst zweimonatige Untersuchungshaft an, die aber auch nach dem 29. Mai verlängert werden kann. Mit großer Besorgnis und der Forderung nach Freilassung kommentierte das Wall Street Journal die Nachricht von der Festnahme des eigenen Korrespondenten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte, Journalisten dürfen nicht zur Zielscheibe werden.
Ein Bericht von Frank Eichmann. Und auch zu diesem Thema ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk von meinem Kollegen Frederik Rother. In vielen Regionen Deutschlands regnet es seit vielen Tagen. Das Frühjahr kommt bislang so recht nicht in Schwung. Anders in Frankreich. Dort in unserem Nachbarland fiel seit über einem Monat kaum ein Tropfen vom Himmel. Nicht nur die Landwirte schlagen deshalb Alarm. Es droht ein Sommer der Trockenheit. Heute präsentierte Präsident Emmanuel Macron einen nationalen Wasserplan. Aus Paris, Caroline Dühler.
Einsparen, aufbereiten, besser nutzen. So lassen sich die Leitlinien von Emmanuel Macrons Wasserplan zusammenfassen. Infolge des Klimawandels stünden in Frankreich bis Mitte des Jahrhunderts 30-40% weniger Wasser zur Verfügung, rechnete Macron am Nachmittag vor. Die Zielvorgabe: bis 2030 ein Zehntel des Wasserverbrauchs einsparen. Erstmal müsse man sich aber auf den kommenden Sommer vorbereiten, so der Präsident. Dafür sollen alle Wirtschaftsbereiche jeweils eigene Wassersparpläne ausarbeiten, vom Energiesektor über Industrie und Landwirtschaft bis hin zum Tourismus. Langfristig soll vor allem aufbereitetes Abwasser besser genutzt werden. Momentan wird in Frankreich nur 1% des Abwassers wiederverwertet. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 10% steigen. Außerdem kündigte Macron pro Jahr 100 Millionen Euro zusätzliche Investitionen an, um modernere Bewässerungstechniken für die Landwirtschaft zu entwickeln. Knapp 60% des Wasserverbrauchs in Frankreich gehen auf die Landwirtschaft zurück. Außerdem kündigte Macron einen gestaffelten Wasserpreis an. So sollen die Französinnen und Franzosen einen Grundverbrauch an Wasser auch in Zukunft zum gleichen Preis bekommen wie jetzt. Was darüber hinausgeht, wird teurer. Ein Anreiz zum Wassersparen.
Der nationale Wasserplan in Frankreich im Kampf gegen die Trockenheit. Information aus Paris von Caroline Dühler. Kurz vor Ostern, dem höchsten Fest der römisch-katholischen Kirche, schlechte Nachrichten aus dem Vatikan. Papst Franziskus wurde wegen einer Atemwegsinfektion in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen gibt es jedoch leichte Entwarnung. Aus Rom dazu Jörg Seiselberg.
Franziskus arbeitet in seinem Krankenzimmer bereits wieder, sagt sein Sprecher. Am Nachmittag bedankte sich der Papst auf seinem Twitter-Account für Gebete und gute Wünsche. Zuvor hatte der Vatikan mitgeteilt, der Papst habe in der vergangenen Nacht gut geschlafen, sein Gesundheitszustand verbessere sich zunehmend und die Behandlungen verliefen nach Plan. Gestern war Franziskus mit Atemproblemen in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht worden. Offiziell heißt es, der Papst sei an einer Atemwegsinfektion erkrankt. Italienische Medien sprechen von einer Art Bronchitis. Untersuchungen hätten schlimmere Diagnosen wie eine Lungenentzündung oder eine Covid-19-Erkrankung ausgeschlossen. Noch offen ist, wann der Papst die Klinik wieder verlassen kann. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA hatte unter Berufung auf Quellen in der Klinik berichtet, wahrscheinlich bis Palmsonntag, also in 3 Tagen, werde der Papst wieder im Vatikan sein. Dass der Papst dann aber gleich wieder die Messe auf dem Petersplatz zelebrieren wird, gilt als unwahrscheinlich. Ebenso ist unklar, ob und in welcher Form Franziskus eine Woche später an den geplanten Osterfeierlichkeiten im Vatikan teilnehmen wird. Sie gelten als Höhepunkt des Kirchenjahres.
Aus Rom mein Kollege Jörg Seiselberg am Ende dieser Sendung. Das Team dankt für Ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.